Unmöglich und doch möglich. Der gewaltfreien Gesellschaft Gottes kann man vor allem niemals automatisch angehören. Man muss sich ihr freiwillig anschließen. Die traditionelle Lehre der Kirche sagt das durchaus klar. Die Entscheidung zum Anschluss an Gottes Gesellschaft heißt theologisch Glaube. Der Glaube ist nach dieser Lehre aber frei. Kein noch so subtiler Zwang kann ihn ersetzen. Gott meint also offenbar eine Gesellschaft, die im Unterschied zu den üblichen Gesellschaften nicht schon durch naturgegebene Sachverhalte zu ihren Mitgliedern kommt, sei es Abstammung, Volks- oder Klassenzugehörigkeit, sei es territoriale Zuschreibung, etwa dadurch, dass sich der Wohnort in einem bestimmten Land- oder Ortsbezirk befindet. Allein durch freien personalen Entschluss kann man zu jener Gesellschaft gehören, in der Gewalt von der Konstruktion der Gesellschaft selbst her überflüssig wird. Nur in Freiheit kann man darin verbleiben. Natürlich fragt man sich, kann so jemals etwas zustande kommen, was man rechtens als Gesellschaft bezeichnen könnte? Muss nicht jede Gesellschaftsdefinition von vornherein so angelegt werden, dass Allgemeinheit garantiert ist, dass also Menschen eines bestimmten Gebiets oder einer bestimmten Gruppe automatisch dazugehören? Wie kann man, wenn die Zutrittsbedingung zu einer Gesellschaft der freie Entschluss zur Gewaltlosigkeit ist, darauf hoffen, dass jemals wirklich Gesellschaft entsteht? Und sollte sie in der Gunst einer Stunde entstehen, besteht nicht jeden Augenblick das Risiko, dass viele Einzelne aus dieser eigentümlich fragilen Gesellschaft in der gleichen Freiheit, in der sie in sie hineingegangen sind, bei der ersten kritischen Situation auch wieder aus ihr herausfallen? Trägt eine solche Gesellschaft wegen des Wesenselements Freiheit nicht von Anfang an den Keim des Versagens in sich? Derartige skeptische Fragen passen nun allerdings wieder genau zu bestimmten zentralen Aussagen der traditionellen kirchlichen Theologie, die nur vor lauter Evolutionsoptimismus weithin vergessen worden sind. Ich denke zum Beispiel an die Lehre von der Allgemeinheit der Sünde, die engstens mit der Lehre von der Erbsünde zusammenhängt. Nach dieser Lehre ist der falsche und böse Freiheitsgebrauch bei Menschen immer das spontan zu Erwartende. Ferner muss man, hält man sich an die traditionelle Lehre, die Kirche, insofern sie der Raum des Heils und des Friedens in unserer Welt sein soll, als etwas vom Menschen her ganz Unmögliches bezeichnen. Das sagen also nicht nur Erfahrung und Denken, das sagt auch die rechte Theologie. Sie ist überzeugt, dass alle derartigen Versuche an der menschlichen Freiheit scheitern müssen. Eine gewaltlose Gesellschaft lässt sich weder organisieren noch durch moralische Appelle an die einzelnen Menschen erreichen. Die Dame aus dem Bundesverteidigungsministerium, die mich vor einigen Jahren einmal in einen längeren Briefwechsel verwickelte, weil sie mich als Mitstreiter dafür gewinnen wollte, dass die Bergpredigt in unserem Grundgesetz festgeschrieben würde und die sich davon erhoffte, dass dann Gewaltlosigkeit in die Welt einziehen würde und das blutige Geschäft, in das sie selbst beruflich verwickelt war, zugemacht werden könnte, hatte im Grunde keinen Zugang zum Phänomen der menschlichen Freiheit. Ich habe den Briefwechsel irgendwann abgebrochen. Denn was sie wollte, war nicht nur gegen alle Vernunft, es war auch gegen alle Theologie. Es lief auf die Leugnung der Lehre von der Erbsünde hinaus. Wie geht die Theologie nun mit diesem zumindest früher recht hartnäckig verteidigten Dogma um? Weder indem sie an der Freiheit des Glaubens, noch indem sie an der menschlichen Hinneigung zum Missbrauch der Freiheit irgendetwas wegnimmt. Sie hält beides durch. Sie kann beides durchhalten und dabei eine Theologie der Hoffnung bleiben, weil sie eine dritte Aussage notwendig hinzufügen muss, dass das Heil aus reiner göttlicher Gnade lebt. Dass alles, was Gott in unserer Mitte wirken will, den Charakter des Wunders hat. Es ist ein Wunder, dass Gott zu wirken imstande ist und dass er zu wirken auch gewillt ist. Die undenkbare, gewaltlose Gesellschaft ist denkbar, sobald wir es wagen, sie als ein Wunder zu denken. Anders wird sie niemals zu haben sein. Als Wunder ist sie uns schon längst angeboten. Wer sich nicht auf Wunder verlassen will, der lasse jede Hoffnung fahren. Er wird eine gewaltlose Gesellschaft niemals bekommen. Wunder besagt ja nicht notwendig etwas Spektakuläres. Das äußerlich völlig Banale, dass Menschen in ihrem alltäglichen Leben und ebenso in umfassenderen Lebenskreisen es zu ihrer eigenen Überraschung fertigbringen, nicht zurückzuschlagen, nicht Rivalen zu werden, nicht Gewalt einzusetzen, ist ein Wunder, ist letztlich spektakulär. Da liegt die Wundererfahrung christlicher Gemeinschaften, die sich wirklich auf das Evangelium einlassen. Bei allem immer wiederkehrenden Versagen, bei aller Notwendigkeit, immer wieder neu aufgeholfen zu bekommen, erleben sie doch immer wieder zugleich, dass es tatsächlich anders geht. Sie wissen selbst nicht, wieso. Das heißt, sie wissen genau, wieso. Es geht, weil dieses Wunder von Christus her schon in unserer Welt ist und bei denen, die sich darauf einlassen, geradezu mit Macht ans Tageslicht drängt. Es treibt sie in völlig neue Handlungsmuster hinein. Dieses Wunder kann in keiner anderen Gestalt in unsere Welt hineinkommen, nur als kontrastierende Gesellschaft. Würde es als solche sichtbar, dann träte gewissermaßen die zweite Phase des Wunders ein, das Staunen der anderen, noch der Rivalität und Gewalttätigkeit verhafteten Gesellschaften. Und aus dem Staunen resultierend ihre Bekehrung. Es mag uns zutiefst widerstreben, dass nach der Bibel der Weg zur gewaltlosen Welt nur über die Kirche als gewaltlose Gegengesellschaft läuft. Es ist so. Es mag uns widerstreben, weil wir noch immer daran glauben, dass wir mit moralischen Appellen weiterkommen. Es mag uns widerstreben, weil wir viel lieber mit den unseren üblichen Gesellschaften zugehörigen Mitteln der Machtdemonstration, der Propaganda, der Manipulation von den Schaltstellen her arbeiten würden. Das Evangelium glaubt an all das nicht und verspricht sich davon nichts. Es glaubt an nichts als an das, was nur durch Glauben, das heißt, sich einlassen auf Gottes Wunderzusage zu haben ist. Jede christliche Friedensbewegung steht daher immer wieder schlicht vor der Frage, ob sie wirklich gewillt ist, christlich zu sein. Christlich wäre sie noch nicht, wenn sie ganz und gar für den Frieden wäre. Christlich wäre sie erst dann, wenn sie hinsichtlich der menschlichen Machbarkeit des Friedens pessimistischer wäre als alle anderen Friedensbewegungen der Welt, gewissermaßen absolut pessimistisch, und wenn sie den Frieden allein vom Glauben an das verheißene und schon wirkende Wunder erwartete. Falls das bisher Gesagte plausibel erscheint, drängen sich vor allem drei Fragen auf.